Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Du bist hallo, eins, ich hallo, bin hallo. Zwei, er ist drei.
Hallo, ja, jetzt höre ich mich. Sehr gut, sehr
viel
gut.
Viel besser.
Gut. Das hört sich doch gleich ganz anders an.
Das hast du mich, glaube ich, gedreht. 1-1.
Also.
Uns vertauscht.
Ja, ich glaube, wir sind vertauscht. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen über Jan, Johnny und dem Gast. Und als Gast haben wir diese Woche den Marcel dabei, Marcel Zürcher.
Mhm. Hallo.
Wer sich jetzt fragt, wer ist dieser Marcel, der kriegt von mir eine kleine Einleitung. Marcel spielt die Stromgitarre bei den deutschen Industrial-Pionieren, die Krupps. Und Marcel, falls ich lüge, dann musst du einfach einschreiten, das ist hier so die Regel.
Strom ist richtig.
Es hat was mit Strom zu tun.
Es hat was mit Strom zu tun.
Ja. Das ist schon mal sehr gut. Marcel hat keinen Wikipedia-Eintrag, das haben wir eben in der Vorbereitung schon rausgefunden.
Noch nicht.
Und was natürlich eine Katastrophe ist sozusagen, ein Unding. Wir können aber, wenn wir ihn suchen, wenn man Marcel Zürcher Wiki sucht, dann findet man andere Wikipedia-Einträge. Natürlich die Krupps einmal, wo er zurzeit auch spielt. Dann findet man die Band Abwärts. Und die Band Razzia.
Stimmt.
Und das könnte schon so, das könnten wohl Bands sein, wo du gespielt hast.
Mhm, genau.
Vermutlich. Du spielst aber auch oder hast gespielt bei Fantomé zum Beispiel beim
Phantom, ja.
Ach so,
oder Fantomé oder
wie man möchte.
Genau.
Wie hieß die Gothic Band? Es gab auch noch eine Gothic Band.
Girls Under Glass.
Und es gibt noch, du hast aber glaube ich auch in zu vielen Projekten gespielt.
Noch mehr Gothic.
Irgendwas mit Moon oder?
Black Moon Secret, Black klar, Moon hätte ich Secret. Fast vergessen, genau.
Genau. Mhm. Also, du bist schon ein bisschen rumgekommen, wie man ja auch eben an den Bands teilweise schon gehört hat, das werden wir noch ergründen. Du bist Gitarrist, du warst aber auch Schlagzeuger.
Ich bin immer noch Schlagzeuger.
Du bist auch immer noch Schlagzeuger.
Mhm.
Okay, das habe ich nämlich auch erst relativ spät, also zum Disclaimer muss man mal wieder sagen, dass ich dich ja jetzt auch nicht erst seit heute kenne. Marcel hat, ich glaube... Ich habe dich das erste Mal, glaube ich, so vor 10 Jahren oder so.
Bei Daniel gesehen. Im Büro wahrscheinlich, oder?
Genau, als ich noch bei Tiefdruckmusik gearbeitet habe. Und später dann kam nochmal der Kontakt über Alex Henke und du hast an ein paar Johnny Deathshadow Songs ja auch mitgearbeitet.
Stimmt.
Mitgeschrieben und teilweise auch Gitarre gespielt. Das ist immer die legendäre Geschichte von dem Song Land of the Dead, wo auf dem Album tatsächlich deine Demospuren drauf sind. Weil
die besser sind als die von Eike.
Besser hätten wir sie sowieso nicht spielen können. Aber das war immer so lustig, weil das im Prinzip so diese One-Take-Demo-Spuren waren, die waren halt so tight, dass es völlig ausgereicht hat.
Also ein Könner an der Gitarre.
Marcel ist entweder ein richtig guter Gitarrist oder er hatte einen sehr guten Tag. Also eins von beiden muss passiert sein. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen, wir haben schon zusammen gearbeitet, aber mir hat sich auch noch nicht so richtig ergründet, was du eigentlich alles schon gemacht hast. Alex hat mir mal durch Zufall sozusagen erzählt, dass du auch Schlagzeug spielst.
Genau.
Und
war das dann dein Einsteigerinstrument,
Schlagzeug? Das war mein Einsteigerinstrument, obwohl ich natürlich, wie jeder Jugendliche auch, eigentlich Gitarrist sein wollte. Hm. Am besten von Kiss.
Mhm.
Aber ich fand... Schlagzeugspielen auch sehr interessant, zumal ich aus einer typischen Musikerfamilie komme, die, wie soll ich sagen, wo zwei Schlagzeuger hervorgingen. Also mein Opa ist Paukist, wenn man es so sagt, gewesen beim Hamburger Sinfonieorchester und hat auch solche Sachen gemacht, unter anderem wie den Sesamstraßen-Song.
Ach, also
da hat er mitgeschrieben dran. Und mein Onkel ist auch leider verstorben vor 2 Jahren, der war so eine Hamburger Schlagzeuglegende, Zappa Lindner hieß der.
Mhm.
Also wenn man das nachgoogelt, findet man da auch einiges. Und ja, gut, das lag dann natürlich nahe, jetzt auch Schlagzeug zu spielen.
Haben die dich denn gefördert? Also haben die gesagt, hier, komm, Junge, wir können, setz dich da mal ran, spiele mal? Oder hattest du einfach gesagt, oh, ich will das machen, was mein Onkel macht? Oder beziehungsweise hast du da die Vorbilder schon direkt in der Jugend gefunden?
Also ich wollte natürlich immer eine Rockband spielen, das war klar. Mhm. So, mir hat aber leider niemand irgendwas gezeigt. Mein Onkel war so unzuverlässig, dass er nie zum Treffen gekommen ist. So dachte ich mir, okay, bringe ich mir das halt selbst bei. Und so war das dann auch. Und so diese richtige Zündung hatte ich dann irgendwann auf so einer Party von unseren Nachbarsjungen. Die hatten da so ein, im Schuppen so ein Drumkit stehen und es lief von Pink Floyd Another Brick in the Wall. Und da ist so ein Part, da stehen die Drums so alleine. Ja, und ich habe mich da genau in dem Moment ans Schlagzeug gesetzt und habe so dazu gespielt. Ob ich jetzt drauf war, weiß ich nicht. Für mich klang das so. Mhm. Und da hat es einfach Klick gemacht. Und das war so der Moment, wo ich wusste, das ist es.
Es ist echt so ein bisschen erschreckend, ne? Weil bei mir ist es genau das Gleiche.
Ah, echt?
Mein Onkel ist auch Schlagzeuger gewesen und hatte da halt so ein Drumkit.
Und das hat nicht geholfen, sozusagen.
Nee. Und ich habe mich auch rangesetzt und der war auch so unzuverlässig. Und naja, mach hier mal. So, dann habe ich so ein bisschen drauf rumgekloppt, bis sie gesagt haben, nee, komm, lass mal lieber wieder. Ja. Und dann hatten meine Eltern eine Geburtstagsfeier und da war auch ein Drumkit. Mhm. Und der lief auch laut Musik, das war aber AC/DC. Und ich habe mich da rangesetzt und habe das versucht.
Welche Nummer denn?
Ich weiß es nicht mehr. Ich war so jung, keine Ahnung. Und habe das dann versucht, bis irgendwann dann dieser, der Gastgeber kam und sagte so, Junge, pass mal auf, also entweder spielst du es richtig, oder lass es sein. Ich habe sein gelassen.
Schade.
Hab dann irgendwann angefangen, das dann doch nochmal zu lernen. Aber das war, also wir haben da den gleichen den
also gleichen bist du auch Weg Drummer?
Gehabt. Ich bin auch Schlagzeuger, okay. Genau. Und hallo.
Hallo.
Und ja, bei mir war es, ja. Und mein Opa war auch Schlagzeuger und hat in seiner ja, Schützenverein-Kapelle gespielt, mehr oder weniger. Aha. Also wir haben da erschreckende Parallelen.
Eine typische Drummer-Biografie.
Ja, genau. Aber jetzt spielst du bestimmt Gitarre auch, oder?
Nee, also leider komme ich mit diesen ganzen Tönen nicht klar.
Du bist, ja noch, du bist ja noch jung, Jan. Vielleicht kommst du ja noch dahin.
Ja, also wenn, dann glaube ich, würde ich auch eher zum Bass tendieren. Also für die Leute, die jetzt gerade zuhören, wir sitzen hier in oder einem die, sehr schönen Raum.
Ich dachte, du willst jetzt die Leute, die nicht wissen, was ein Bass ist.
So, nee,
dachte,
das kennen die ja von dir schon zu Genüge. Du erklärst es ja oft genug. Nee, aber ich sitze hier in einem wunderschönen Raum. Hier sind ganz viele Gitarren und ich sehe auch einen Bass. Und für mich sticht so eine Bassgitarre irgendwie immer raus. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, den Bass bevorzugen, weil der hat auch weniger Saiten und
ist auch länger, ne? Ist ein bisschen beeindruckender.
Ich würde normalerweise auch den Bass bevorzugen, weil er einfach bei mir nicht so klein aussieht.
Ja, man muss dazu sagen, Marcel ist sehr groß.
Ja.
Ein Hühne. Deswegen erinnere ich mich auch an unser erstes Zusammentreffen, wo er bei mir ins Büro kam. Wahrscheinlich den Kopf einziehen musste, um durch die Tür zu gehen. Und da dieser riesige düsterer Mann stand. Sehr beeindruckend. Und ich glaube, es hatte was mit dem Bass, der da steht, zu tun.
Nicht ganz, aber das war der Thunderbird mit den eisernen Kreuzen drauf von Lucer.
Genau.
Da habe ich jetzt mal einen Bogen geschlagen, oder?
Ja, das. Wir sind jetzt ganz schön weit gekommen. Ich wollte auch eigentlich fragen, ob Jan fragen, ob du Fragen hast, bevor wir mit der Chronologie anfangen.
Ich bin gerade so geplättet.
Aber dann hat Marcel ja quasi schon
gleich voll, in mein Herz getroffen.
Volle Geschwindigkeit losgelegt. Okay, du hast also Bock gehabt, Schlagzeug zu spielen und du wusstest auch schon, du wirst Rockdrummer. Also
genau.
Es war jetzt, du hast jetzt nicht gedacht, ich will beim Kölner Karneval spielen oder beim wie du gesagt hast, beim Schützenverein, sondern du wusstest schon, es geht um Rockmusik. Und dann hast du dir das aber selber raufgeschafft.
Meine Eltern sagten immer, hätten wir das gewusst, so hätte er doch lieber Noten gelernt. Weil damit natürlich wahrscheinlich viel mehr Geld zu holen ist, was man natürlich heutzutage nicht mehr behaupten kann, denke ich mal. Aber nee, ich wollte keine Noten lernen, ich wollte richtig in der Rockband spielen. Meine erste Band war auch eine Kiss-Coverband. Ich glaube, da war ich 12 oder 13.
Geil, mit Anmalen oder ohne?
Es gab mal eine Phase, da habe ich mich mit meinem Nachbarskumpel angemalt und wir durften damals auch keine Ohrringe tragen. Also haben wir uns so normale Ketten mit Kreuzen dran so hinter das Ohr gehängt, sodass es so ein bisschen aussah, als hätten wir auch so Ohrringe. Und sind dann so maskiert zur Eisdiele in Rahlstedt gegangen und haben da einfach, standen da irgendwie am Tresen und der Verkäufer fragte einfach nur, was wollt ihr? Wie so zwei Kugeln, bitte. Und ja, hier, bitte. und völlig kommentarlos hat er uns das Eis gegeben, das Geld in Empfang genommen und wir durften wieder gehen. Also war so ein bisschen...
Es war noch nicht die Rockrevolution. Nee.
Kein Schockmoment gehabt.
Überhaupt nicht. Nee, und ja, das war dann so. Ich war zu der Zeit totaler Kiss-Fan. Und dementsprechend hatte ich die Stücke natürlich so drauf eigentlich. Also technische können doch nicht. Und ja, wir hatten dann auch so einige Haus der Jugend-Auftritte in Rahlstedt und ich glaube ein so ein Auftritt in Auenland, das war so ein Hippie-Shoppen im Park der Heide. Da mussten dann aber meine Eltern mitkommen, weil ich halt noch einfach zu jung war.
Ach so, und, klar, unter 18 oder unter 16.
Ja,
oder
so ja, dann. Genau so war das. Oder da durfte ich dann auf den Schlagzeug von meinem Opa, von meinem Onkel spielen. Ich durfte aber nichts verstellen und der war ungefähr so groß, wie ich jetzt bin. Das heißt, dementsprechend hoch waren die Becken. Ich musste wirklich bei jedem Beckenschlag muss ich aufstehen.
Irgendwie. Das ist bei unserem Drummer auch so ein bisschen so. Wenn ich mich daran setze, dann muss ich auch die Arme so weitestgehend ausstrecken. Der ist ja auch so ein 2 Meter Monstrum. Okay, also das war sozusagen dann, Kiss war so der Start und dann bist du ja aber, wie wir vorhin schon gehört haben, hast du auch bei Razzia gespielt, die ja, glaube ich, Hamburger? Punk-Urgestein genau. Sozusagen.
Punk-Urgestein aus Hamburg, genau.
Sind. Das heißt, dann hat es sich schon zum Punkrock irgendwie gezogen, was wahrscheinlich auch in der Zeit in Hamburg ziemlich viel los war.
Ja gut, da waren glaube ich jetzt aber auch nochmal so 8 Jahre dazwischen, also von den Kiss-Cover-Dingen. Irgendwann kam dann so auch so die Metal-Phase. Also ich habe dann auch wirklich so die 80er-Metal-Phase voll mitbekommen und voll mitgemacht auch. Also ich hatte dann auch so ein paar Bands gehabt. Zum Beispiel bin ich auch Gründungsmitglied von Torment. Sagen die, glaube ich, auch ja, was, oder? Name, Jürgen ja. Rüther, Kneipenterroristen. Genau, und da fing das so an. So, da hatte ich dann auch noch so eine Band aus Jenfeld, Delay hießen die. Eigentlich sehr geil alles und ja, es war auch eine wirklich verrückte Zeit damals, also sehr gewalttätig. Wir hatten auch so eine Art Metal-Gang gehabt. Wir haben uns dann immer so, wir waren so 20 Leute circa, alle stockbesoffen, haben uns dann immer getroffen, Hauptbahnhof, und sind dann losgezogen mit der Bahn und haben halt auch echt immer
auch Ärger gesucht
und
Angst und Schrecken verbreitet
und haben das auch oftmals wiederbekommen. Also wir hatten wirklich viel Schlägerei mit Skinheads und damals gab es auch noch diese ganzen Street-Gangs, hier so Street Boys, die Champs aus Bilsch, diese ganzen Bomberjacken-Gangs. So. Das war eine witzige Zeit, hat Spaß gemacht.
Ja, es gibt ja auch so, ich habe da letztens irgendwie so eine Doku drüber gesehen, über diese Straßengangs. Das ist ja heute aus dem Straßenbild komplett verschwunden.
Ey, wie die
das
aussahen,
gibt es
oder?
Ja nicht mehr. Also wie die gestylt waren.
Ja,
und so.
Ja.
Also,
Dauerwellen.
Kann man sich wirklich nicht vorstellen teilweise.
Dauerwellen und dann hatten sie, glaube ich, so komische Sweater an, wo die Ärmel abgeschnitten waren, aber in die Hose auch. Und dann eine ganz enge Jeans und dann die sahen echt
also es lohnt
aus.
Sich auf jeden Fall mal zu googeln. Hamburger Straßengangs und dann mal auf Video. Da gibt es so ein paar alte Beiträge. Es ist wirklich absurd. Aber dass das dann die Metal-Version, das kannte ich auch noch nicht. Das ist natürlich... Ganz witzig, so ein bisschen Lords of Chaos heißt der Film, ne?
Ey, witzigerweise, ich habe den Film gesehen und es war eigentlich genau dasselbe.
Ich habe auch ein bisschen gedacht so. Bei dem Film, so in den Ansätzen von diesem Miteinander war das, weil ich groß geworden bin, so mein Metal-Freundeskreis, was dann ja schon Zeit ein bisschen später war und das war ein bisschen harmloser. Und ja, wir haben keine Kirchen angezündet und keine Morde begangen. Aber so dieses Miteinander hat mich teilweise da auch so dran erinnert. Also, dass man auch irgendwie immer der Krasseste sein will.
Immer der Krasseste.
Die heftigste Musik.
Genau.
Und dann hat das, was die eine Woche, die krass, wenn du Dark Throne gehört hast, das war dann nächste Woche schon nicht mehr krass genug, weil der nächste hatte irgendwas Obskures, irgendeine finnische Black Metal Band, von der noch keiner gehört hatte.
Ja, alles andere also, waren auch Poser. Die haben das nicht ernst gemeint und, ich meine, ich habe damals auch irgendwie von Hellhammer bis was weiß ich und Motley Crue gehört. Also ich habe das irgendwie, ich fand das irgendwie alles cool. Aber natürlich ging es irgendwie auch eigentlich nur um Style. So, das war eigentlich klar. Also es ging nie um Inhalt. So wie die auch nicht satanisch waren, waren wir es natürlich auch nicht. Und dann fanden natürlich die ganzen Symbole total geil und so.
Ja. Okay, und dann geht's irgendwann zum Punk.
Nö, Punk habe ich auch damals schon gehört.
Also ach so, das war schon mit integriert.
Das, in diese ganze, das war integriert, so klar, wenn man so...
Gut, wenn man von Kiss kommt, ist das dann auch
nö, aber so ein ewig weiter Weg, ne? Der Metal-Bereich, Bands wie Venom, dann kommt so Discharge, GBH und solche Sachen dazu, Exploited. Okay, so. Ja. Das vermischt sich Hardcore. Irgendwann war natürlich Slayer auch am Start und was ja eigentlich auch an die Hardcore-Punk ist, nur mit der Metal-Attitude.
Ja, stimmt.
Mal, so ein bisschen, ne? Also so, das hat sich schon so vermischt.
Weißt du noch, was du gedacht hast, als du das erste Mal Slayer gehört hast?
Ja, also jetzt nicht ganz genau, aber ich war natürlich, also wie von einer Tarantel gestorben, sagen wir so. Ne? Also das war aber auch, als ich das erste Mal Motorhead gehört hatte. Ne? Also okay. so das war, es gab noch so bei einigen Bands so wirklich so wo an die Haare zu Berge standen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war bei Motorhead so, das war bei Slayer so. Das war bei Johnny Death Shadow so.
Klar,
Lüge.
ging mir auch so.
Ich hatte so einen What the fuck Moment, als ich rausgefunden habe, dass Lemmy früher bei Hawkwind war, weil Hawkwind kannte ich noch von meinem Vater und von dem Freundeskreis von meinem Vater. Und dachte, ja, wie, also die sind halt so, ja, so Hippie angehaucht, meine Eltern. Und dachte, ja, wie kommt ein Lemmy so als Alt-Hippie so?
Lemmy und deine Eltern, das passte nicht so richtig.
Ja, und das war für mich so, hä, passt überhaupt nicht. Aber hattest du auch so ein boah, was, wie krasser Musikmoment, so wie jetzt bei Slayer?
Ja, also es gab natürlich so in der Jugend so Bands, wo du das zum ersten Mal, also zum Beispiel als damals hier Limp Bizkit und Linkin Park gekommen sind.
Da hattest du das schon, wo du dachtest, boah, ist krass.
Ja, das war, dass da irgendwie so, also ich kannte Run DMC und ich kannte auch Punkrock, ich kannte auch die Ramones und ich kannte so ein bisschen Metal auch schon. Aber dass da das so konsequent verbunden wird und so poliert wird, das waren so Bands, das fand ich einfach krass.
Also gut, ich hatte das auch gehabt, dass ich halt oftmals dachte so, wow, cool. Aber
und,
ich weiß
und natürlich so Sachen, wenn man so anfängt, Metal zu hören und dann, ich weiß noch, ich glaube, Benediction waren das, die, da war ich nie ein riesen Fan von, aber von denen habe ich irgendwann mal einen Song gehört und das war so ein Moment von, okay, ich habe noch nie sowas Heftiges gehört.
Genau, weil darauf wollte ich
da hinaus. Da wurde einfach ein bisschen doller gehauen als bei allen anderen. Und ich hatte das bei Darkest Hour, das ist auch bis heute eine geliebte Band von mir. Da habe ich zum ersten Mal so ein, weil ich zum Beispiel Mötley Crüe habe ich zum Beispiel, da war ich dann ja auch zu jung, aber die habe ich auch nicht nachgearbeitet. Ich habe zum ersten Mal bei Darkest Hour so ein richtiges Solo gehört, also so ein richtiges wie nennt man das so? So richtig geschreddetes Solo irgendwie. Und da dachte ich, ja, boah, irgendwie, wie soll das gehen?
Das hatte ich zum Beispiel bei Slipknot gehabt, als sie Iowa rausgebracht haben.
Ja, das war auch krass.
Der Heretic Anthem war. Und dann dieses Runterzählen, ne? Dieses 6, 5, du weißt, was ich meine. Und als dann der Song losging, dachte ich so, Alter, was ist denn das für eine krasse Mucke? Und da hatte ich halt dieses, was du eben gesagt hast, dieses, man ist so gefangen, man ist so dieses. Also diese, alles, was um diese Band herum ist, ist einfach für einen selbst geil. Diese, ne, diese Symbolik.
In diesem Moment vor allem.
Genau, die Symbolik, dieses, es macht Klick, man ist total drin. Und ich glaube, das ist bei ganz, 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 ganz vielen Leuten, die Musik machen, hat jeder diesen einen Moment, wo man irgendeine Band, irgendeine Musikrichtung hört, wo man denkt,
wow. Klar, logisch, das kommt aber auch öfter. Das ist ja nicht nur mit einer Band so, das hat man manchmal irgendwie, obwohl es immer weniger wird leider.
Ja.
Aber so eine Zeit lang war das echt so, da kamen so viele Sachen raus. Slipknot natürlich auch, wo ich dachte, Alter, was ist das denn bitte? So, das ganze Konzept, der Sound, so diese Aggressivität, dieses Gerumpel, was die da irgendwie abfahren.
Ja, wie gefährlich das da
klang. Irre gefährlich und also machen alles nieder. Also das, und es ist gefährlich halt, ne? So eine Gefährlichkeit, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr haben.
Aber das ist natürlich immer so, dass wenn das Krasseste ist, was man dann gehört hat, irgendwann geht es ja nicht noch krasser und noch schlimmer und noch härter. Oder auch, wenn man einfach mehr kennt, dann hat man natürlich mehr Referenzpunkte. Und dann ist jetzt so, wenn ich jetzt heute ein Solo höre, dann kann ich natürlich immer noch sagen, das ist ein super Solo. Aber das erste Darkest Hour Solo oder das erste Trivium Solo, das kann ich natürlich nie wieder nochmal erleben. Und dann, wenn das vielleicht für jemand Jüngeres, der die anderen Sachen nicht kennt, wo das für den so eine Offenbarung ist, hat man natürlich diesen Moment, wo man sagt, ja gut, ist ganz gut, aber hör mal hier, ne? Dadurch hat man das natürlich auch seltener, dass man einfach viel kennt und viel gemacht hat. Aber ich glaube, sowas ist tatsächlich für einen als Musiker prägend. Also das sind dann, glaube ich, auch Sachen, wo man speziell, die man eben in der Jugend mitbekommen hat, die sich auch für immer auswirken auf das, was man macht. Mhm. Also die da immer irgendwie einen Einfluss haben.
Das ist auch Generationssache. Ist ja auch oft irgendwie jetzt meinetwegen jetzt hier als Beispiel zum Beispiel so Queens of the Stone Age oder so, die halt irgendwie auch 70er angehaucht sind, wo dann viele sagen, ja, das gab es ja schon damals in den 70ern. Ja. Aber das ist im neuen Gewand und das hat eine andere Coolness, als sie damals waren, und man selbst hat ein anderes Lebensgefühl dazu und so. Und so das kombiniert ist halt das worum es dann meistens geht auch. Und das vergessen viele ältere Leute manchmal. Mhm.
Ja, dass die halt einfach in ihrem Musikkosmos so stehen bleiben, ne? Ja. Und sich nicht weiter bilden wollen mit neuen Bands, ne?
Gut, man muss ja auch dabei bleiben, man ist ja auch ein aktiver Akt.
Klar. Also mir fällt es halt auch auf, dass ich oft den Anschluss verliere und einfach gar nicht mehr weiß, was so abgeht.
Ne? Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Da denkt man, wo kommen denn die ganzen Bands her?
Ja, manchmal hört man dann wieder eine Band, wo man denkt, okay, krass, aber wie habe ich die denn jetzt verpasst?
Und ich habe das zum Beispiel oft, dass ich die irgendwo auf dem Festival sehe und denke, warum haben die so eine fette Produktion?
Warum stehen da auf einmal 10.000 genau. Leute vor der Bühne? Ich habe doch noch nie von denen gehört.
Ja, genau, und wo du denkst, warum kommt da, also die Band habe ich vielleicht nur vom Namen gehört und auf einmal kommen die da mit zigtausend LED-Wänden an und Feuer und Peng und Puff und hast du nicht gesehen. Ne? Also da muss man schon irgendwie aktiv immer dabei bleiben.
Ja, das ist eigenartig, das stimmt.
Aber lass uns mal weitermachen in deiner...
Du bist ja auch dabei geblieben.
Gute Überleitung.
Also du hast ja eben schon gesagt, also immer in Bands gespielt, immer mehreren, so wie sich das anhört.
Ich hatte zeitweilig drei Bands gehabt. Das waren dann einmal Girls Under Glass, Razzia und dann noch so ein ganz neues Ding, die Shanghai Guts. Das war halt irgendwie so ein... Wir waren noch mal in der Bravo, da war die Überschrift Deutschland Guns N' Roses.
Ah, oh. Nice. Hast du die Bravo noch?
Klar, habe ich die.
Geil. Ja. Und hast du das hauptberuflich gemacht oder waren das drei Bands, die du als Hobby semi-professionell mit aufgezogen hast?
Ich habe mir über sowas eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe da mitgemacht, wenn sich was angeboten hat, und ich fand es auch noch gut, weil das für mich immer so, ja klar, warum nicht? So, und das habe ich auch da gemacht. Interessant war bei den Schenker Guts war, dass sich da halt was ganz Neues gegründet hat. Also wirklich jetzt keine Band, die es schon irgendwie länger gibt, ne, sondern sowas war was ganz Neues, Frisches. Und das war sehr, sehr aufregend, das so mitzumachen einfach so. Ne? Und ich weiß es gar nicht, wie lange es die Band überhaupt gab. Ich glaube 3-4 Jahre, dann war Schluss eigentlich so. Aber war trotzdem toll, hat Spaß gemacht.
Wie war das mit Abwärts? Was hast du da schon Gitarre gespielt eigentlich?
Ich weiß gar nicht genau, wann ich anfing. Bei Abwärts, also ich habe immer so ein bisschen Gitarre gespielt, sagen wir so. Ich habe auch immer so ein bisschen versucht, Songs zu schreiben. Oder wenn man das, ja, kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Bei Abwärts noch nicht so richtig. Mhm. Also erst in den nächsten Jahren wurde das mehr und mehr.
Und bei Abwärts hast du da Drums gespielt? Mhm, genau. Okay, das wusste ich nämlich gar nicht genau. Ich wusste nur, dass du da mal warst. Warst du zeitgleich mit Rod in der Band?
Nee.
Okay.
Nee. Abwärts, das war...
Erst recht später zu...
Der ist, ich glaube, nach 2000 oder so. Ne? Und das war eigentlich Anfang der 90er war ich bei Abwärts.
Weil wir haben eigentlich eine goldene Linie in diesem Podcast, die häufig zumindest vorkommt, dass irgendwas mit Bela B. zu tun hat.
Ja, und, erschreckend, wirklich.
Und dann wiederum mit Jan. Deswegen hätte ja sein können, dass wir da die geheime Spur zu Bela B. finden. Mhm. Bela, wenn du das hörst, du weißt, melde dich.
Hast du irgendwie... eine Affinität zu Bela oder gibt's da irgendwie, hast du seine Handynummer?
Nee, aber wir mögen uns, glaube ich.
Also und ihr kennt euch?
Ja.
Siehst du, da haben wir es ja schon wieder.
Reicht für den Podcast.
Das
reicht.
Also wir kennen uns, wir grüßen uns auch, wir sagen uns auch Hallo. Wir haben jetzt keine Telefonnummer, wir sind auch nicht über Facebook miteinander befreundet, aber wir wissen, wer wir sind und wer man ist und
Witzigerweise hatte ich glaube letzte Woche war das, habe ich eine WhatsApp von Johnny bekommen und der sagte dann, du, ich bin gerade in Berlin und du glaubst gar nicht, wer mir gerade entgegengekommen ist. Sag ich dann, ja, keine Ahnung. Hast du ein bisschen rumgeraten und sagt, nee, natürlich Bela B.
Klar. Also, man muss dazu wissen, ich sehe ja Prominente nur auf dem Fahrrad. Also Bela B. ist auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. Mhm.
Oder Smudo, der dich umfährt.
Smudo, die Story gibt es ja auch noch, dass Smudo mich fast umgefahren hat mit dem Fahrrad. Ja. Aber deswegen, das, ich bin mir zumindest, also ich sag mal so, wenn es nicht Bela B. war, dann war es ein erstaunlich akkurater Bela B. Imitator, sage ich mal. Weil ich habe dann sogar gegoogelt und das war, die waren ja kurz vorher, haben die ja live gespielt in dieser Europa-Tour.
Ja.
Und die Haare waren auch gleich. Also ja, es war,
das.
War auch kein nicht anders gefärbt und ja, es kann natürlich auch ein sehr guter Doppelgänger gewesen sein, aber ich glaube, es war Bela und irgendwann kriegen wir ihn.
Ich glaube, die hatten mal eine Tour, da war der Drumtech von Bela, hat sich genauso angezogen wie Bela und hat sich auch die Haare dieses schwarz-rot gefärbt, sodass die Fans immer, wenn der Drumtech auf die Bühne gekommen ist, dachten, das wäre Bela. Immer
ausgerastet.
Ja, völlig ausgerastet. Gibt auch noch, cool. Irgendwie so ein Bootleg gibt's auch noch so ein Bild davon.
Ich dachte schon, sie hätten ihn dann einfach spielen lassen. Das wäre auch nicht schlecht. Jetzt spielst du ja bei den Krups.
Die Krups.
Seit ein paar Jährchen.
Ja, seit 2005.
Ja.
Heißt es die Krups oder die Krups?
Eigentlich die Krups.
Weil da streiten sich ja auch die Geister.
Ne? Ja, die Amis.
Die Amis sagen natürlich
da wahrscheinlich Krups. Vor allem. Ne? Die Krups sind ja, das kann man vielleicht auch mal so ein bisschen rausstellen, eine, ich habe ja vorhin glaube ich schon gesagt, Industrial-Pioniere. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das war zwar vor deiner Zeit, aber die haben ja diese, jetzt fällt mir dann, war das schon Metal Machine Music? Ich weiß es nicht genau, aber die diese eine bahnbrechende Platte gemacht, wo sie dann eben angefangen haben mit Maschinengeräuschen und diesem Stahl auf Stahl schlagen und das in die Musik einbauen. Und haben eben auch mit diesen schweren Riffs, also mit dieser Mischung auch, ja, ich sag mal so einen Sound erfunden, den ja zum Beispiel auch Rammstein und diese ganzen NDH Neue Deutsche Härte-Bands bis heute benutzen. Also ich würde sagen, da sind die Krups auf jeden Fall wichtig, so für die Bildung von dieser. Sie waren halt nie so erfolgreich wie Rammstein bis jetzt. Kann ja noch werden. Aber naja, ist schwierig, Rammstein-Erfolg. Aber sind auf jeden Fall eine der Bands, die da so ein bisschen den Grundstein gelegt haben. Wie ist das überhaupt gekommen, dass du da an der Gitarre stehst?
Also es war so, also wir haben damals einen gemeinsamen Freund gehabt, das ist mein Kumpel Chris van Helsing, damals Gitarrist von Philipp Bohr. Der wurde, glaube ich, vom Krups Management angerufen, ob er nicht Lust hätte, also kommen halt irgendwie beide aus dem Ruhrpott, mit Jürgen Engler und Doro Pesch auf irgendein Event White Wedding zu covern, also akustisch.
Mhm.
Da haben die sich kennengelernt. Und zu der Zeit gab es Krups ja auch noch gar nicht, sondern nur dieses Side-Projekt DK.com.
Ach so, ja.
Und da brauchte Jürgen dann noch einen Drummer. Also hat mein Kumpel Chris mich angerufen, meinte, ey, bla 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 bla, hast du nicht Bock da mitzumachen und so, hier Krups und so und Jürgen Engler. Da habe ich gesagt, ja, aber ich spiele auch überhaupt kein Schlagzeug mehr eigentlich. Ich bin jetzt Gitarrist und so. Also da fing das an, dass ich wirklich Gitarre spielen wollte.
Dass du wirklich gesagt hast, jetzt ist Gitarre
dein, genau, und ich hatte auch kein Schlagzeug und gar nichts und musste mich dann mehr oder weniger überreden. Ja, dann fahr doch erstmal mit, komm doch erstmal mit einfach. Kannst ja gucken und so. Ne? Ja gut, dann bin ich mit nach Düsseldorf gefahren irgendwie und bla 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 bla, haben uns irgendwie alle getroffen, ein bisschen gelabert und so und irgendwann ging das halt dann darum, ja, wie machen wir das jetzt? So, du bist Drummer, wie ist denn das? Ne? So und ich meine, ja, ich bin eigentlich kein Drummer mehr und so. Ne? Also ich bin eigentlich Gitarrist und so. Und aha, okay, ja, ist ja auch cool und bla bla. Willst du nicht mal irgendwas, wenigstens mal irgendwas spielen jetzt hier an einem Drumkit und so? Ah, ja, okay, können wir gerne machen. Ist wirklich schlecht gespielt. Und so war das klar, okay, ich spiele die zweite Gitarre.
So. Das mit den Drums klappt leider doch nicht.
Nee, klappt leider doch nicht.
Na, guck mal, bemerke, wenn du schlecht Schlagzeug spielst, wirst du Gitarrist. Und das ist ja wie mit, wenn du schlecht Gitarre genau. spielst, wirst du Bassist.
Ja, also eigentlich ist sozusagen diese, wenn man sich musikalisch fortbilden will und neue Positionen erreichen will, muss man immer in einer Sache schlecht sein, ne?
Ja, ich erkenne langsam ein Schema.
Ich glaube, zumindest wandelbar. Ich glaube aber nicht jeder, der schlecht Drums spielt, kann gut Gitarre spielen. Also ich glaube, das ist dann doch eventuell noch nicht so ganz ausgegoren. Und dann hat sich das quasi so entwickelt, dass du dabei geblieben bist, als die Krups dann wieder aktiv waren.
Genau.
Okay.
Genau.
Und da bist du jetzt ja auch voll dabei und schreibst ja auch mit und
ja.
Und stehst auf der Bühne. Wir waren ja auch schon zusammen auf Tour. Ja, und das kann man sich mal ganz gut geben. Also wie gesagt, ich denke, die Krups sind schon eine wichtige Band für diese Szene, auch so aus historischen Gründen.
Ist denn auch so, dass die Szene dementsprechend darauf gut zu sprechen ist, auf die Krups, dass die Szene quasi euch huldigt und sagt, ja, also maßgebend für unseren Sound sind die Krups. Also jetzt,
welche Szene meinst du denn?
Ja, so die Neudeutsche Härte, Rammstein, so diese deutsche Industrial.
Schwarze, harte Musik.
Ja, also gab es mal Props von Rammstein, machen wir es so.
Ja, wie soll ich das sagen? Also,
sind ja auch mal ein bisschen wortkarg, ne?
Schwierige Frage, ja, also ich sag mal so, klar werden wir angenommen. Ne? So, Krups kommen eigentlich eher so aus dem EBM, sagen wir so.
Ja.
Also EBM mit einer Metal-Gitarre. So. Neue Deutsche Härte, das ist ja eigentlich eher so ein Begriff, der, ja, ich weiß nicht, irgendwann jetzt von den letzten Jahren irgendwie auftauchte. Ja,
so, da würde ich jetzt auch die Krups nicht direkt reinziehen.
So, aber. Also Neue Deutsche Härte ist für mich irgendwie quasi alles, was irgendwie mit einem Rammstein-Rip oft zu tun hat, wenn ich das mal so ganz geradeaus sagen darf. So, das sind alles für mich irgendwie Coverbands. So, das ist wirklich strukturiert. Da sind solche Riffs gefragt, solche Texte sind gefragt, die in diese Richtung gehen. Und ja gut, so, das ist für mich Neue Deutsche Härte. So, ja.
Ja, klar. Da gehören die Krups auf jeden Fall nicht hin, das stimmt schon.
Irgendwie nicht. Obwohl wir natürlich angenommen werden und auch in dieser sogenannten schwarzen Szene angenommen werden, was ich aber auch irgendwie komisch finde. So, es ist alles so ein bisschen merkwürdig, finde ich, in dieser Szene. Also, was da irgendwie.
Sich vermischt.
Was da vermischt und aber auch so diese Engständigkeit, die da auch so stattfindet. Und natürlich so. Dass das jetzt eigentlich mehr oder weniger Schlager auch geworden ist. Und ich kenne das auch noch ganz anders. Ich habe noch so Bad Cave eigentlich noch so ein bisschen mitbekommen, also wie sich das alles so entwickelt hat. So. Und das Erstaunliche ist, dass die meisten auch in dieser Szene gar nicht mehr so die Urväter kennen, wie Suzy and the Banshees zum Beispiel. Oder klar, Cure kennt jeder, aber so. Wirklich so die Bands, die Szene ausgemacht hat, die kennt kaum noch jemand in der Szene. Ne? Und das finde ich halt dann irgendwie auch so ein bisschen so, ja, ist das jetzt nur eine Modenschau oder befassen die sich wirklich mit Musik? Ist das einfach nur so ein Spaßbarometer? Wir präsentieren uns, wir hören so ein bisschen Schlager-Gothic oder was ist das? Ne?
Ja, ich habe auch, also eine meiner Kritiken ist auch, dass tatsächlich erstaunlich wenig Leute über Musik reden wollen. Und da merkt man ja immer so ein bisschen, dass sie auch nichts von Musik verstehen, und damit meine ich jetzt nicht, dass sie nicht gut Gitarre spielen können, sondern auch einfach Fans, die, wo man dann den Eindruck hat, hören die jetzt wirklich die Musik oder ist das eben, wie du sagst, ja, Modenschau,
ja.
Das, da könnte schon was dran sein.
Also du meinst, dass die Subkultur der Gothic, der schwarzen Szene eher Musik als Begleiterscheinung für ihre Szene haben und nicht aus der Musik entstanden sind?
Also es gibt auf jeden Fall Teile der Szene, wo ich auch sagen würde, das ist sehr äußerlich. Also da geht es sehr ums Äußerliche, sehr um Ästhetik.
Den Look.
Und weniger um Musik, beziehungsweise auch die Inhalte in der Musik.
Okay.
Also wo vielleicht eben, ja, Type O Negative, irgendwie, da ist halt klar, das ist kein Witz, dass der sagt, dass der nicht leben will. So, das hat der dann irgendwie ernst gemeint. Und das hat er nicht gemacht, um eine Ästhetik zu bedienen und damit die Leute Spaß daran haben. Das sollte schwer und düster sein, weil das aus ihm so rauskam.
Wobei das ja auch noch von wo ganz anders herkam natürlich.
Klar,
ne?
Genau, das wurde ja auch eher adaptiert dann von so einer Szene.
Eben,
ja.
Eben. Und deswegen Type O natürlich auch noch immer so diese Dringlichkeit haben, wenn man die hört. Also ich habe mir neulich mal ein Konzert angeguckt und das war jetzt nicht so alt. Das war so die letzten Konzerte und man merkte eigentlich, wie geil die eigentlich sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was für ein Sound die auch haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war echt erstaunt. So. Klar fand ich die früher auch toll, ne? Aber ich habe mich irgendwann auch nicht mehr mit denen beschäftigt. Aber tolle Band.
Und jetzt sind die Krups deine Hauptband? Hast du noch andere Bands oder ist das?
Ich hatte, wie anfangs schon erwähnt, Phantomé oder Phantom. Das war quasi so mit Hanin Elias, ehemalig Atari Teenage Riot, ein eigenes Projekt am Laufen, bei dem ich auch alles geschrieben habe, selbst eingespielt habe. Und das hat sich so über Jahre angesammelt. Es war auch ein ganz gutes Arbeiten mit ihr so. Und das hat sich leider irgendwann so in Luft aufgelöst. Echt schade eigentlich. Also es ist auch, wenn ich das Album noch höre, denke ich so, schade. gutes Album. Leider nichts draus geworden. So.
Also kam, war auch die Resonanz nicht so groß, dass man da...
Ach, wir hatten ja nur zwei Auftritte.
So. Ja, okay.
Also wir haben das gar nicht erst so
fokussiert, ne?
Fokussiert und angegangen, dass wir jetzt mal irgendwie auf Tour gehen oder so, oder das promoten. Mhm. So, ist leider irgendwie so im Sand verlaufen. Und momentan ist Krups eigentlich meine einzige Band, wobei ich immer noch Songs schreibe, die mit Krups nichts zu tun haben, die eher in so eine Ecke gehen, wie soll ich sagen, so Black Rebel Motorcycle Club, Queen of the Stone Age, Black Angels, sowas halt. Dummerweise finden wir keinen Sänger. Also falls da irgendjemand draußen ist, auf so einen Sound Bock hat, kann mich gerne anschreiben über Facebook.
Wir verlinken das natürlich.
Bitte.
Macht ihr dann das Produzieren, das Songschreiben, das, ich nenne es jetzt mal ganz ungeliebt, das Basteln an Songs mehr Spaß, als jetzt mit den Krups auf Tour zu sein und jeden Abend live zu spielen?
Ich sag's mal so, also ich finde es echt ziemlich abtörend, am Computer zu sitzen und mir da irgendwelche Beats oder Riffs einfallen zu lassen. Hm. Ganz einfach, weil ich, wie schon erwähnt, Drummer bin, würde mich natürlich einfach ganz gerne nebenan in die Drumkabine setzen und würde mal kurz was einspielen und würde dann nicht immer irgendwelche Sachen hin und her schieben und irgendwas dazu eintippen und so. Und nee, das frustriert mich eigentlich sehr, diese Arbeitsweise, wobei Jürgen halt in Austin lebt und ich halt hier. Da ist es schon sehr praktisch, dass wir uns Sachen hin und her schicken können.
Klar.
Weil sonst kann man überhaupt nicht arbeiten. Und Fluch und Segen zugleich. Ich bin eigentlich eher so ein Band-Typ. Also ich mag das unwahrscheinlich gerne, wenn man jetzt im Proberaum ist und sich gegenseitig befruchtet. Mhm. Ich meine jetzt gar nicht mal so Jam oder so, sondern einfach was mit Menschen kreieren. So, das finde ich wesentlich interessanter, als jetzt irgendwie nächtelang am Computer zu sitzen. So.
Also alles andere hätte ich jetzt auch komisch gefunden, weil du die Ausgangssituation... Also die Ausgangssituation von dir, dass du überhaupt Musik machst, war ja dieses, ich will auf die Bühne, ich will Gitarrist, Schlagzeuger, Rockstar vielleicht auch sein, ne? Und ich frage mich immer bei ganz vielen Leuten, wann dieser Switch kommt, dass sie sagen, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Tour zu sein, weil es ist so, es ist anstrengend und jeden Abend woanders spielen oder woanders aufwachen, aufbauen, abbauen, Soundcheck, bla bla bla. Ich will eigentlich nur noch Musik machen. Ich frage mich mal, wann passiert das? Weil eigentlich ist ja, würde ich sagen, für jeden von uns eigentlich diese Energie, die man auf der Bühne hat oder die man empfängt vom Publikum, da kommt ja auch was zurück, dass das so dieser Antrieb ist, warum man sagt, okay, ich mache jetzt diese Tour und ich sitze dann im Sprinter, im Tourbus, im Minivan, im Auto, im Zug, wo auch immer und reiß mir da den Arsch auf und spiele jeden Abend mit voller Leidenschaft, ne? Weil das ist ja dieses Feuer einfach. Ne?
Ja, das Feuer brennt aber so oder so, also sei es nun irgendwie... A, du willst unbedingt auf eine Bühne, du willst Rockstar werden. B, du willst geile Songs schreiben. C, du willst irgendwas kreieren und willst dabei sein. So, das ist irgendwie das ganze Paket zusammen bei mir. So, mir macht das auch unwahrscheinlich Spaß, irgendwie Songs zu schreiben oder Songs zu kreieren. Oder auch für anderen Bands was zu schreiben und so. Finde ich auch super. Aber gut, live auftreten ist natürlich so die Krönung dessen eigentlich. Ne? Wenn du das dann vom Publikum wiederbekommst oder die singen Texte der Band, in der du gerade spielst, ist natürlich toll, macht Spaß. Ne? Aber so, für mich geht das halt dann quasi immer noch weiter. Also das ist nicht das, worauf ich mich so ausruhen kann. Also ich bin quasi getrieben, auch zu schreiben und Sound zu kreieren, aufzutreten, dieses ganze Paket eigentlich so.
Würdest du denn sagen, dass jetzt das Gitarrenspiel oder die Leidenschaft fürs Gitarrenspiel die Drums in den Hintergrund gedrückt haben?
Naja gut,
als Drummer... Bist du lieber Gitarrist als Schlagzeuger?
Du kannst natürlich mehr ausdrücken als Gitarrist. Ne? Mhm. Also das war früher immer so ein bisschen schwierig, so als Drummer den Gitarristen jetzt einen Song zu zeigen, den du selbst geschrieben hast. Sei es jetzt von der Anschlagweise, vom ganzen Vibe und so. Und das wurde halt zunehmend schwieriger. So. Und na gut, irgendwann kippte das natürlich auch. Und irgendwann habe ich dann selbst geschrieben und selbst Gitarre gespielt. Das war natürlich leicht. Was heißt leicht? Also das war ein bisschen eingängiger dann. Ne? So, ja.
Wo wir eben schon beim Thema waren, Jan, also dass Touren ja auch eben anstrengend ist und das ist ja auch immer so ein Thema hier. Können wir ja vielleicht zu so einer Standardfrage greifen quasi. Hast du so eine richtig schlimmes Live-Erlebnis? Also ich sag mal so ein Auftritt, wo du im Gesamtpaket sagen kannst, das ist wirklich, da wäre ich mal lieber zu Hause auf der Couch geblieben. So.
Ja, hab ich. Ich weiß ja nicht, ob ich das hier sagen kann.
Du kannst ja, Namen und Zeiträume freilassen sonst.
Also es gab wirklich bei einem Krups-Konzert, da hatten wir ein Drama gehabt, den ich eigentlich auch unwahrscheinlich gerne mag oder mochte, sagen wir es so. Und wie soll ich sagen, wir mussten, also es war der erste Tag der Tour und wir mussten quasi den Song, glaube ich, 5-mal anfangen. Und,
also während des Konzerts?
Ne? Ja, ja, also das Intro, schon das Intro verkackt, dann kam der Song, der danach kam, dann war irgendwie Technikschwierigkeiten, da hat er dreimal einen Einsatz verpennt, dann ging gar nichts mehr. Ich glaube, wir sind 3 oder 4 Mal wieder von der Bühne gegangen. Wir haben mittlerweile auch Hausverbot
in den Garten. Scheiße.
Oh nein.
Ja. Wir dürfen da nicht mehr spielen. So, das war eigentlich schon sehr schlimm. So, also, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach äußerst unangenehm, weil du kommst immer wieder, du versuchst dich wieder neu darauf einzuklinken, es wird aber nichts und irgendwann merkst du, ey, es hat alles keinen Sinn, du spielst einfach nur noch stumpf weiter und bist eigentlich froh, wenn...
Hoffst, dass der Song bald vorbei ist.
Ja, hoffst, dass das Konzert bald vorbei ist.
Dass du nach Hause darfst.
Aber ansonsten war eigentlich alles, was so von, wie soll ich das sagen, von chaotischen Zuständen abfackern oder vom Betrunkenheitsgrad, also auch ein Filmriss von der Show zu haben, oder es war alles irgendwie interessant, so es gehört irgendwie alles dazu und es gibt eigentlich so kaum Sachen, die ich bereue, also was Konzerte betrifft, so. War eigentlich alles immer cool, aber es gab natürlich auch Sachen, die wirklich unangenehm waren, so klar.
Das ist immer dieser gefährliche Moment, wo dann die Stimmung auf der Bühne kippt, wo man auch einfach dieses Ding nicht mehr aufrechthalten kann, wo man merkt, okay, scheiße, wir haben das jetzt so das zweite Mal verkackt, jetzt verkacken wir das dritte Mal und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und habe auch keinen Bock mehr so zu tun, als ob alles cool wäre und habe auch keine Lust mehr, das zu verkaufen an die Zuschauer, dass das geil ist.
Oder witzig.
Ja, oder witzig.
Oder witzig,
ja. Genau, wo dann einfach dieser Moment ist, wo man am liebsten eine Gitarre dem Schlagzeuger in die Fresse kloppen möchte, weil der ist so verkackt, ne?
Ja. Ich hätte mir gewünscht, es wäre irgendwas in der Richtung passiert. So, aber
so Skandal draus machen.
Leider ist man ja dann immer zu professionell.
Ja. Ich habe das mal.
Alles kein Rock'n'Roll mehr.
Ich habe das mal gesehen bei der berühmt-berüchtigten Till Lindemann-Show, die ich in St. Petersburg sehen durfte. Da haben die das so ein bisschen. Ich möchte jetzt mal meine These in den Raum werfen. Das war gewollt. Ja, da war das denn so, dass der Gitarrist irgendwie. Das klang nicht so, wie Till Lindemann das wollte. Und dann hat er da auch so den Ausraster auf der Bühne gemacht, ne? Und ihn dann irgendwie.
Aber das war dann gespielt,
so gespielt.
Kleiner Skandal, so.
Und ich glaube, der hat ihn dann noch hinterher mit dem Mikrofon beworfen oder irgendwie so.
Wow.
Und da dachte ich so, ja, das möchte ich in real nicht erleben, dass einer der Bandmitglieder so ausrastet, dass man sich dann gegenseitig mit den Instrumenten bewirft.
Und danach muss man doch wieder im Bus zusammensitzen.
Ja, und nächsten Tag spielen, ja.
Also es ist ja auch irgendwie...
Wir hatten in einer der ersten Folgen hatten wir Onni Schlebusch, das ist ein Bassist von den 5 Kleinen Jägermeistern, das ist so eine Toten-Hosen-Coverband. Mm. Und der hat erzählt, dass es regelmäßig bei denen vorgekommen ist, dass der sich mit dem Schlagzeuger auf der Autobahn im Graben geprügelt hat. Dass die sich,
dass die mal aussteigen mussten, um sich dann irgendwie auf die Schnauze zu hauen. Also.
Und dann sind die wieder im Bus gegangen, haben kurz irgendwie eine Stunde lang nicht miteinander gesprochen, dann haben die ein Bierchen getrunken und alles war wieder cool. Und das halt auch, glaube ich, echt anstrengend, das auf Dauer so zu tun und das mitzumachen. Ja, Mensch.
Eine große Frage ist natürlich noch.
Als ob wir hier gerade Gedanken übertragen haben, das wollte ich auch.
Warum machst du das? Also ich meine, wir wissen, warum hast du mit Schlagzeug angefangen, aber du hättest ja auch in irgendeinem Punkt sagen können, okay, ist ganz witzig, ich mache mal so ein bisschen Schlagzeug, aber ich mache hier eine vernünftige Lehre und ich mache das vielleicht so ein bisschen als Hobby. Warum machst du Musik?
Weil ich es kann.
weil du nichts anderes kannst. Oder?
Ja, was heißt nichts anderes können? Also, wie soll ich das sagen? Also, es gibt ja irgendwann so einen Zeitpunkt, wo man so überlegt, ist es wirklich so, dass das jetzt, was du jetzt machen willst, in den nächsten Jahren, willst du nicht nochmal irgendwie eine Umschulung machen oder willst du nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, eine Lehre oder irgendwas? Ich meine, gut, ich habe damals eine Maurerlehre gemacht, so, und das hat mir eigentlich so gereicht. So. Und sowas wollte ich nicht. Ich rede jetzt nicht von Jobben oder so. Ne?
Ja.
Also, ne, so, und ich habe mich das gefragt und ich war der Meinung, nee, das ist das, was du willst, das ist das, was du kannst, also mach das.
Warum also das war für dich eindeutig, dass das
eindeutig, quasi klar, logisch. Also es gibt einfach auch nichts anderes. So, wie soll ich das sagen, ja gut, wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie Geld hätte und würde mir jetzt irgendwie ein Segelboot holen, dann würde ich wahrscheinlich segeln, weil das natürlich auch toll ist. Ne? Klar. Aber Musik machen gut, ich verdiene ja auch damit Geld. So, und warum nicht?
Stimmt, das ist natürlich die Kehrseite der Frage. Müssen ja, wir nochmal einen anderen nicht, Podcast machen mit Nicht-Musikern.
Ja.
Sie fragen, warum sie warum nicht Musik machen.
Ja, das stimmt. Was machst du, wenn du von der Bühne kommst? Was ist das Erste, was du machst?
Pissen. ja, auf Klo gehen.
Auf Klo gehen.
Ja.
Sehr gut. Ich würde sagen,
ja.
Was machst du denn, wenn du von der Bühne kommst?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also ich habe da eigentlich kein Ritual oder keine Sache, die ich unbedingt machen muss. Es gibt ja viele, die dann erstmal einen rauchen müssen oder irgendwas trinken müssen.
Ja gut,
müssen,
ne? Andere rauchen, was trinken, klar.
Aber ich glaube, Johnny hat das schon mal gesagt, er fällt so ganz gerne in so ein Loch und will erstmal seine Ruhe haben und bitte nicht ansprechen.
Ich habe auch einfach keinerlei Energie, wenn ich von der Bühne komme. Ich bin da... Es ist wie als ob ich 3 Stunden Sport gemacht hätte.
Und das ist bei mir halt genau andersrum. Ich bin halt völlig aufgedreht, völlig aufgekratzt, wird am liebsten jeden umarmen, weil das so toll gelaufen ist und versucht dann relativ schnell den unseren Roadies da irgendwie zur Hand zu gehen, dass die schnell die Sachen von der Bühne kommen, weil quasi der angenehme Part passiert ja, wenn man weiß, alles ist eingepackt, alles ist richtig eingepackt, ja, und alles ist dabei, dann fängt ja, also bei mir jedenfalls, ich denke bei dir auch, fängt dann halt diese Entspannung an, wo man denkt, ah, das war gut, dann sitzt man vielleicht zusammen, trinkt noch ein Bierchen, geht zum Merch dann vielleicht und da hält sich mit ein paar Fans, das kennen die Sänger ja nicht, weil die stellen ja nur das Mikrofon in die Ecke, ne?
Jeder muss das tragen, was ihm auch gehört, ne? Also ich trage mein Mikro schon auch selbst zum Case und mein In-Ear und das muss dann auch reichen, denke ich.
Ja gut, aber also so diese Phase, so man geht nochmal zum Merch, dann die sind natürlich schon längst rum bei mir.
Ja?
Ja.
Hast du da keinen Bock drauf?
Nee.
Warum?
Ich habe erstmal A, keinen Bock angelabert zu werden, keine Lust zu reden.
Mhm.
Und ja gut, dieses Ding am Merch gehen hat ja auch eigentlich meistens was damit zu tun, irgendwie nochmal irgendwie einen Stich zu landen eigentlich, oder?
Oder Bestätigung nochmal zu holen.
Oder eine Bestätigung zu holen, ja.
Das wäre nämlich jetzt noch eine Frage, die mich interessiert hätte, und zwar, du hast ja so ein ähnliches Bild in deiner aktuellen Band, wie jetzt bei mir. Du bist ja auch dazu gekommen, also das war ja auch eine Band, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, die auch vielleicht schon Fans hatte, ne? Und das ist bei mir genau das Gleiche und da war das dann halt auch so, dass man ja dann der Neue war, so, und auch oft dann angesprochen, also ich wurde oft drauf angesprochen, ne, und musste so Rede und Antwort stehen und ja, das war am Anfang immer nicht so leicht, wenn die Leute ankamen und, ja, weißt du noch das Konzert 1997 und wo ich dann denke, so, Alter, da war ich noch in der Grundschule gefühlt oder war ich in der Schule noch, so, ja. Was ist denn los irgendwie, ja. Ne? Und ja, das wäre halt noch eine Frage gewesen, die ich ganz interessant gefunden hätte, wie du quasi deinen Platz in der Band gefunden hast und halt auch bei den Fans.
Mühsam erkämpft, sagen wir es so. Das Problematische ist ja bei den Krups-Fans, es gibt da zwei Lager. Einmal die, die auf Gitarren stehen und einmal die, die nicht auf Gitarren stehen.
Okay, das bringt die Mischung dann so ein bisschen mit sich.
Das bringt die Mischung mit sich.
Die einen wollen die metallastigeren Songs und die anderen wollen die tanzbareren dann quasi.
Die anfangs sehr gering war. Mhm. Und eigentlich waren das halt eher die keine Gitarren hören wollten. Und dementsprechend war das relativ schwierig. Aber das hat mich auch nie interessiert, ob die das wollen oder nicht. Mhm. So, aber es war schon, es ist halt, wie soll ich das sagen, so du stehst vorne am Bühnenrand und willst irgendwas zurückhaben,
ja.
Und du bekommst nichts zurück, weil die einfach nicht auf dich stehen, weil du eine Gitarre oben hast. So.
Ja.
Das ist ein bisschen ätzend, aber so gut, da muss man dann auch durch und sich das erkämpfen. So. Und mittlerweile stehen die ja auf Gitarren. Wir haben sogar noch einen zweiten Gitarrist, ist ja auch.
Ist es dir zu verdanken?
Vielleicht habe ich den Weg
Grundstein
für
gelegt.
Für Nils den Weg freigelegt, ja, das kann natürlich sein.
Als Kämpfer für die Gitarre.
Ja. Aber anfangs war das echt schwierig. So. Und du fragst dich dann auch so, ja, warum machst du das denn überhaupt?
Mhm. So, und ja, klar, wenn da keine, gerade die Bestätigung, über die wir geredet haben, die eben nicht kommt. Ne? Ja. Man wollte Rockstar sein und da irgendwie angehimmelt werden auf der Bühne und dann.
Ja, und spielt auf großen Bühnen auch noch. Mhm. Ne? Also spielt City vor vielen, vielen Leuten und das interessiert niemand, ob du da nun stehst oder nicht. So.
Was war denn dein schönstes On-Stage-Erlebnis oder Tour-Erlebnis vielleicht auch?
Oh, mein schönstes.
Sag mal beides. Einmal On-Stage und einmal Band-intern, Bus, Backstage, On the Road.
Toll ist natürlich immer, wenn die Kinder da sind. Also ich habe drei Kinder, die alle schon erwachsen sind. Das ist immer ganz toll, wenn die da sind. Und es gibt so viele schöne Momente und so viele schlechte Momente eigentlich. Also ich kann das gar nicht sagen, was jetzt so das Beste war und was nicht. Meistens sind die Momente immer ganz toll, wenn ich mich auf der Bühne gut fühle. Das heißt, A, der Sound ist super, B, das Publikum ist noch toller.
Das ist ganz viel wert, wenn der Sound gut ist, ne?
Ja, so, du hast Platz auf der Bühne, es läuft alles.
Und vor allem, wenn das Licht gut ist.
Wenn das Licht gut ist.
Schönen Gruß an Boris an dieser Stelle.
Hi Boris. Wenn es gut ist. Und ja, so viele Sachen, negative Sachen genauso. Also kann er es überhaupt nicht so richtig rausnehmen.
So definieren, ja.
Aber das macht's auch aus, ne? Also diese Mischung macht ja auch dieses Bandleben vielleicht auf eine gewisse Art auch aus.
Ja, vielleicht bin ich auch schon zu abgeklärt so. Also kann natürlich auch sein, aber
so. Machst es ja auch nicht erst seit heute, ne?
Ja. Toll finde ich natürlich so, wenn auch noch Riots im Publikum stattfinden und wenn es komplett steil geht.
Wenn es nochmal ein bisschen losgeht. So.
Ja, ja, das finde ich immer toll. Genau.
So. Wie zur Hamburger Straßengang-Zeit.
Ja. Genau. Und offstage, hast du da irgendwas, wo du sagst, ich habe irgendwie einen Künstler getroffen, eine Band getroffen?
Die Vorband hat meinen Corona weggesoffen. Ja.
Dann muss ich mal überlegen. Bin jetzt schlecht vorbereitet. Eigentlich hätte ich mir über sowas Gedanken machen müssen. Fällt mir jetzt nicht ein.
Können wir sonst mal in einer Spezialfolge
klären. Wir werden das nachreichen. Wir gehen dem nach.
Genau. Ich überlege nochmal, ob ich irgendjemand getroffen habe, den ich toll finde oder der mich toll fand. Oder.
Ja, ich glaube, wir haben auch ganz gut was rausgefunden heute.
Ja, konnten ein bisschen was rauskitzeln. Ne?
Wir hatten heute den Marcel Zürcher zu Gast. Seines Zeichens Gitarrist bei Die Krups. Ja, ehemals diversesten Projekten und Bands. Wir waren Bandleben, der Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und Gast. Wir sind zu finden auf www.bandleben.de. Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes natürlich. Über jedes Abo freuen wir uns. Und auf bandleben.de findet ihr auch ein Kontaktformular. Wenn ihr zum Beispiel Bela B. seid, könnt ihr uns da eine E-Mail schicken und euch melden, wenn ihr auch mal in der Sendung mit uns reden wollt. Dann schauen wir, ob wir das einrichten können. Gibt's noch was?
Doch, ja, aufmerksame Hörer werden sicherlich jetzt wissen, was kommt. Und zwar machen wir jetzt noch ein schönes Foto von uns dreien und das kann man dann auf Instagram sehen. Und da möchte ich mich nochmal ganz doll bedanken bei den ganzen E-Mails, die wir da bekommen haben. Super nettes Feedback, danke an euch alle. Und ja, dann könnt ihr bei Instagram vorbeigucken, Bandleben Podcast eingeben, dann findet ihr uns. Und dann könnt ihr ein paar schöne Fotos von Marcel sehen und von dem heutigen Tag. Ja.
Ja, vielen Dank, Marcel.
Ja, vielen Dank
dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, muss ich auch sagen.
Und wir trinken jetzt noch dein Corona leer, wie gewohnt.
Wie, das steht da noch, oder was?
Ich bin noch nicht fertig.
Okay.
Und, das ist dein Bierproblem, ne, wieder?
Das ist wieder mein Bierproblem. Und ja, für alle Hörer, allen Hörern wünsche ich an dieser Stelle eine gute Nacht.
Und ich einen schönen guten Morgen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.